Lieber Gott, bitte begleite meinen Weg, segne meinen Weg. Wie oft beten wir so oder so ähnlich? Sicher würden wir es nicht so ausdrücken, aber im Grunde geht es in unserem Gebet oder geht unser Gebet oft in die Richtung, zu sagen, lieber Gott, bitte hilf mir, aber verändere mein Leben möglichst wenig. Aber was wäre, wenn Gott uns schon segnen möchte, aber dazu gerade gehören würde, dass sich unser Leben ändert? Was denn dann? Mit Gott neue Wege gehen, so heißt das Thema dieses Sonntags. Es passt ja nicht so ganz zu diesem Abendgebet. Lieber Gott, bitte hilf mir, aber verändere mein Leben möglichst wenig. Mit Gott neue Wege gehen. Ich möchte mal so in die Runde fragen und ihr dürft auch gerne antworten. Ich sammle das hier, ich werde es wiederholen, damit es auch die Leute am Bildschirm verstehen. Ich möchte mal so in die Runde fragen, welche Faktoren würden es euch leicht machen, neue Wege zu wagen? Also was müsste sein, damit es euch leicht fällt oder zumindest leichter, neue Wege zu gehen?
Welche? Das Ziel zu kennen.
Das Ziel zu kennen, das hilft ungemein, ne?
Weil ich weiß, dass Gott alles gut und richtig macht.
Das Wissen, dass Gott alles gut und richtig macht, das greift das Thema auf, was Glauben bedeutet, ne? Dann muss ich vielleicht nicht mal das Ziel wissen, ich kann einfach, ne? Vertrauen. Okay, was wären noch so Faktoren, die euch Sicherheit geben, die euch Mut machen, jetzt traue ich mich.
Nicht alleine zu gehen.
Okay.
Wenn die alten Wege in der Sackgasse sind, dann sucht man vielleicht neue Wege.
Wenn man merkt, ja, wenn der alte Weg eine Sackgasse ist, wenn man, also es geht sowieso nicht weiter, dann fällt es leichter, was Neues anzupacken, ne?
Und
die eigene Ohnmacht sozusagen, ne? Wo man nicht weiß, aus eigener Kraft.
Er weiß, was richtig ist.
Okay. Gott ist mein Führer, er weiß, was richtig ist. Also wieder Vertrauen. Letztendlich kommt wieder auf Vertrauen. Ne? Ja. Okay, das ist ja schon eine ganze Menge. Und der heutige Predigttext, der erzählt von so einer Aufforderung zum Aufbruch, die ganz sicherlich vollkommen unerwartet und unvorbereitet den Empfänger erreicht. Und mal sehen, ob sich in dieser Erzählung ein paar eurer aufbruchserleichternden Stichworte wiederfinden. Ich lese uns 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ja, hat sich irgendwas wiedergefunden von euren Faktoren, von euren Bedingungen, die den Aufbruch erleichtern könnten? Ja, Vertrauen, ne, das war da sicherlich. Aber Stichwort Zielwissen sieht schlecht aus, ne? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr eine solche Erfahrung machen würdet? Ihr müsst es nicht antworten, höchstens für euch selbst. Einige Stichworte oder tragende Gedanken prägen diese Berufungsgeschichte. Worte wie geh, verlasse, in ein Land, das ich dir zeigen will. Ungewissheit höre ich da heraus. Und eine Altersangabe sticht mir ins Auge. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. 75 Jahre. Und dann der Schluss der Erzählung, so als wäre es das Normalste von der Welt. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Punkt. Das ist doch alles andere als normal. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mag sein. Aber mit 75 aufbrechen und ganz von vorne anfangen und dabei alle Sicherheiten hinter sich lassen, ins Ungewisse aufbrechen, auf den Komfort und die Geborgenheit der Familie, der Stadt, der Kultur verzichten und ein rückschrittliches Nomadenleben beginnen mit 75? Ich weiß ja nicht. Kann das jemand wollen? Kann das jemand ernsthaft erwarten? Dann ist mir ein weiteres Stichwort aufgefallen, das ist mehr als ein weiteres. Es ist wohl das Stichwort, das sich wie ein roter Faden durch diese Berufungs- und Aufbruchsgeschichte zieht. Das Stichwort Segen. Kommt am allermeisten vor, zieht sich durch den ganzen Text, Segen. Und ich habe, wie soll es anders sein, drei Überschriften. Und die erste zum Thema Segen mit dieser Geschichte, die nenne ich Segen, Berufung zum Verzicht. Wie bitte? Verzicht? Ein Segen? Heißt Segen nicht, dass ich was bekomme? Dass Gutes vermehrt wird? Wie kann Segen sein, wenn Abraham auf das Existenzielle eines orientalischen Lebens verzichtet? Auf den Familienverband, die Sippe, auf ein schützendes Dach über dem Kopf in einer gesicherten Stadt, auf seine Kultur, die Heimat, sein gesichertes Einkommen, seine Geschäftsbeziehungen, auf den Bäcker seines Vertrauens, gelebte Freundschaften, die Stammtischabende in der Taverne, das gut gekühlte Feierabendbier, Feierabend, alles weg. Sein ganzes bisheriges Leben. Alles weg. Das alles würde Abraham verlieren, wenn er aufbricht. Also, an solchem Segen ist mir wenig gelegen. Aber Abraham würde auch verzichten auf die zementierten, vorgezeichneten Wege, die festgelegten Gleise, wo vollkommen klar ist, wie das Leben läuft. Was wann kommt und welchen Platz er darin einnehmen würde. Abraham könnte der Alternativlosigkeit seines Lebens entkommen und der Macht der Gewohnheit. Dem Leben nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Übrigens, das sind die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde. Das haben wir schon immer so gemacht. Bei diesen Gedanken beginnen wir zu ahnen, welcher Segen im Loslassen, im Verzicht liegen kann. Am Beispiel Abrahams wird deutlich, dass Segen Gottes den Verzicht braucht, um sich entfalten zu können. Gottes Segen findet keinen Raum in unserem überfüllten und festgelegten Leben. Da ist gar kein Platz für Gott und seinen Segen. Seine Gedanken, seine Pläne. Eben seinen Segen. Wir verlieren uns in unserer Geschäftigkeit, in unserer Sattheit, in unserem Anhäufen von Sicherheiten und Annehmlichkeiten. Und das alles soll Gott schon segnen, erhalten und vermehren. Aber Gott passt nicht in unser eigennützig abgesichertes Leben. Ein Leben, das sich darin verliert, verhindert Gottes Segen, der ganz anderes für unser Leben bereithält, als unsere Pläne verwirklichen zu helfen und unseren Wohlstand abzusichern. Gottes Segen hat mit Berufung zu tun, damit, dass wir unsere Lebensberufung entdecken und sie leben. dass der Sinn meines Lebens mehr ist, als die Jahre hier möglichst beschaulich und wohlbehalten rumzukriegen und mit Annehmlichkeiten zu garnieren. Gottes Segen hat mit Berufung zu tun, mit der Berufung, auf die Frage eine Antwort zu geben, wozu lebe ich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Wo und wie kann das zum Segen werden für Menschen? Und die Beantwortung solcher Fragen wird nicht ohne Verzicht gehen. Denn unser Leben ist zu angefüllt oder gar überfrachtet mit so vielen Dingen, Plänen, Gedanken, dass gar kein Platz ist für Gottes Lebensberufung. Wie befreiend Verzicht sein kann, das spüren wir ansatzweise, wenn wir zu Hause mal ausgemistet haben, Schuppen aufgeräumt oder einen Dachboden mal leer gemacht oder irgend sowas. Uns von Dingen befreit haben, von dem Ballast befreit haben, den wir jahrelang so mitgeschleppt haben, und wo wir jetzt mal sagen, komm, weg damit. Und plötzlich ist wieder Platz zum Leben, Luft zum Atmen. Es lohnt sich, Gottes Berufung zum Ausmisten, zum Verzichten zu hören. Segen ist ja, kurz gesagt, Kraft zum Leben. Kraft zum Leben. Und Loslassen und Verzichten können in diesem Sinne wirklich ein Segen sein, weil Kraft zum Leben freigesetzt wird. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, betet David. Du befreist mein Leben für das Wesentliche, für meine Berufung. Was für ein Segen. Und dafür ist es mit 75 noch nicht zu spät. Ein zweiter Gedankengang, Segen, Berufung zu einem bedeutsamen Leben. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Der alte Pfarrer Wilhelm Busch aus Essen, er lebt nicht mehr, er hat einmal davon berichtet, dass er in einer Todesanzeige folgenden Nachruf gelesen habe. Nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich. Nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Dazu meinte er, das sei eine Todesanzeige für ein Pferd, aber nicht für einen Mensch. Bevor das Versprechen Gottes an Abraham geht, ich will dich zum großen Volk machen, beginnt Gott so. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Geh. Das erste Wort, was Gott spricht zu Abraham. Geh. Vorher noch nie was von Gott gehört und das erste, was er von Gott hört, ist geh. Und für das Geh steht im Hebräischen eine eigenartige und absolut, ja fast einmalige Formulierung. Ich glaube, zweimal kommt es vor in der ganzen Bibel. Eigentlich müsste man es wirklich übersetzen, geh für dich selbst. Geh für dich selbst. Ist das eine Einladung zum Egoismus? Oder nicht vielmehr eine zum Antreten des höchst eigenen Lebensweges? Eines Lebensweges jenseits vom bloßen Funktionieren und Abarbeiten von Verpflichtungen und Erwartungen. Steig aus dem Hamsterrad und geh deinen Weg, den ich dir zeigen will. Glaube und folge nicht länger den Festlegungen, die andere für dich getroffen haben oder du selber für dich getroffen hast. Gott will, dass du mehr bist als ein namenloses Zahnrad im Getriebe. Mehr als beliebig austauschbares Humankapital. Gott hat eine Idee für dein Leben, hat eine Berufung für dich und hat eine Berufung in dich hineingelegt. Folge dieser Berufung. Frage Gott danach. Geh für dich selbst. Ich will dir einen großen Namen machen. Das klingt natürlich verlockend. Unmittelbar vor unserem Bibelabschnitt endet die biblische Urgeschichte, und zwar mit dem Turmbau zu Babel. Das ist die Geschichte davor. Dieses gigantische Bauvorhaben geschah damals mit dem Ziel, könnt ihr nachlesen, wir wollen uns einen Namen machen. Es geht darum, Bedeutung zu erlangen. Nicht nach einem belanglosen Leben einfach von der Bildfläche verschwinden, bestenfalls mit dem Vermerk, Arbeit war sein Leben oder ihr Leben. Was bleibt? Was Gott dem Abraham zugesagt hat, ist, dass Gott selbst seinem Leben Bedeutung geben möchte. Gott möchte seinem Leben Bedeutung geben. Gewicht. Gott möchte, dass unser Leben Bedeutung hat. Gewichtig ist. Und dazu muss man nicht unbedingt einen großen Turm bauen. Vielleicht noch nicht mal aus Haran ausziehen. Vielleicht hatte sogar das Leben jenes Menschen Bedeutung, über den der Nachruf sagte, nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich. Das können die Hinterbliebenen einschätzen und gewichten wird es Gott. Es kann Lebensberufung sein, sich für anvertraute Menschen aufzuopfern. Es kann aber auch Flucht sein, und in die Bedeutungslosigkeit führen, wenn das Leben am Ende nur Arbeit war und den vordergründigen Erfordernissen folgte. Wenn kein Raum war für eigene Impulse, für Gottes Berufung. Wenn wir uns von Gott in unsere Berufung führen lassen, dann wird unser Leben Bedeutung gewinnen und Gewicht haben. Für Gott, für Menschen, und für uns selbst. Gefährlich wird es, wenn Menschen sich selbst einen großen Namen machen. Deswegen hat Gott den Turmbau auch gleich vereitelt. Menschen, die sich selbst einen großen Namen machen, werden in der Regel kein Segen sein. Sie machen nämlich andere klein, um selber größer dazustehen. Berauben andere ihrer Ehre. Sie brauchen Verlierer. Sie bauen ihren großen Namen auf Kosten anderer auf. Ein aktuelles Beispiel sehe ich da am russischen Präsidenten Putin. Er will sich seinen Platz in der Geschichte sichern. Vergleicht sich mit Zar Peter dem Großen oder Iwan dem Schrecklichen und Stalin. Wie viele Opfer soll dieses Namenmachen noch kosten? Gibt es einen einzigen weiteren Grund, der diesen Krieg verständlich machen würde, als sich einen Namen machen? Aber das gibt es auch im Kleinen. Jeder von uns ist gefährdet, sich selbst einen Namen machen zu wollen und darüber andere klein zu machen. Wenn Gott dir einen großen Namen macht, dann hat das auch mit Verzicht zu tun. Nämlich Verzicht darauf, dir selber einen großen Namen zu machen. Gott hat in der Geschichte immer die Leute herausgesucht und sie groß gemacht, die nach menschlichen Maßstäben klein und unbedeutend waren, die sich nicht um einen großen Namen gekümmert haben. Warum? Menschen, denen Gott einen großen Namen macht, denen er Gewicht gibt, das hebräische Wort heißt dafür Kabot, wird oft mit Ehre übersetzt. Menschen, denen Gott einen großen Namen macht, denen er Gewicht gibt, die müssen nicht dafür kämpfen. Sie können gelassener leben. Sie müssen anderen nichts wegnehmen, denn sie bekommen alles geschenkt. Und so haben sie viel zu geben, nämlich den Segen, den sie empfangen und empfangen haben. Sich selbst einen Namen machen, fördert Egoismus. Von Gott wertgeachtet werden, macht gelassen und schenkt einen Blick für Mitmenschen, die Segen brauchen. Sich selbst einen Namen machen, macht süchtig nach mehr. von Gott wertgeachtet werden, macht frei. Was für ein Segen. Ein Segen über das eigene Leben und Erleben hinaus. Und noch ein dritter Gedankenkreis. Segen, Berufung zum Hören, Vertrauen und Aufbrechen. Ich wäre gern einer, der hört. Der losgeht und tut, was er hörte, und beim Gehen ein Hörender bleibt. Diesen anspruchsvollen Satz habe ich schon öfter zitiert. Ich kann ihn auswendig, weil ich ihn auch selber immer wieder für mich buchstabiere und die Herausforderung darin spüre. Vielleicht hat Abraham diesen Satz auch so meditiert und gebetet. Ich wäre gern einer, der hört. Der losgeht und tut, was er hörte, und beim Gehen ein Hörender bleibt. Ja, vielleicht hat Abraham so gebetet und das hat er jetzt davon. Wenn es so gewesen sein mag, dann hätte Gott ihn wirklich beim Wort genommen. Fakt ist, Abraham hat gehört und er ist losgegangen. Und beim Gehender ein Hörender geblieben ist er auch. Anders ging es gar nicht. Denn er hatte keine Ahnung, wohin. Wo weg? Das hatte Gott ihm gesagt. Aber wohin? In ein Land, das ich dir zeigen will. Na, vielen Dank. Damit nimmt Gott dem Abraham nicht nur die Sicherheit der Vergangenheit, sondern auch die der potenziellen Zukunft. Wenn er wüsste, wohin, könnte er schon mal googeln. Wo liegt das eigentlich? Welche Infrastruktur finde ich vor? Ist Wasser in der Nähe? Ich kann ja schon mal gucken, wie es dort um den Arbeitsmarkt bestellt ist. Welche Berufe sind gefragt? Gibt es da einen Aldi und eine Kamelreparaturwerkstatt? Wie sieht es mit einem Hausarzt aus? Ich bin ja keine 30 mehr. Nein, Gott nimmt ihm auch diese Sicherheit, jenes Sicherheitsgefühl, das vorausschauende Planung vermittelt. Nur eines: Berufung zum Hören, Vertrauen und Aufbrechen. Ich bin dann mal weg. Eingangs hatte ich euch nach Faktoren gefragt, die euch einen Aufbruch erleichtern würden. Ich glaube, Abraham hat wenig oder gar nichts davon gesehen. Seine einzige Sicherheit war Gottes Berufung und Gottes Versprechen. Mehr nicht. Ach, da bleiben wir doch lieber bei der Variante, dass Gott doch bitte einfach unser Leben, so wie es ist, segnen möchte, oder? Aber Gott segnet nicht alle unsere selbstgewählten oder fremdbestimmten Wege. Er segnet den Weg, den er dir zugedacht hat, den du vielleicht noch gar nicht kennst, an den du auch gar nicht mehr glaubst mit 75. Da geht man, aber allerspätestens geht man da in den Ruhestand, aber doch nicht ins ungewisse Abenteuer. Abraham hätte auch zu Hause bleiben können. Die Vernunft rät dazu, die Umstände und die Menschen auch. Ich behaupte, wäre Abraham nicht losgegangen, Gott wäre nicht sauer gewesen. Gott braucht nämlich den Abraham nicht. Wir denken manchmal, Gott braucht uns. Nee, er braucht den Abraham nicht. Gott hatte zwar vor, mit diesem Menschen Abraham eine große Segenslinie in Gang zu setzen, aber das könnte er auch ohne Abraham. Was wäre das für ein Gott, der auf uns angewiesen wäre? Aber Gott möchte mit Abraham und mit dir und mit mir eine Segenslinie aufbauen. Und mit uns als Gemeinde möchte Gott eine Segenslinie aufbauen und weiterführen. Zudem hat Abraham nach und nach gelernt und im Vertrauen eingeübt, genau dieses Leben, nach Gottes Berufung. Das war sein Leben. Endlich mit 75 hat er seine Berufung gefunden. Und nicht einfach nur gelebt und gestoffwechselt. Jetzt hat er seine Berufung gefunden. Jetzt hat er seine Berufung gelebt. Das war sein Leben. Seine Erfüllung. Gehe für dich, sagt Gott. Sonst lebst du an deinem Leben vorbei. Abraham hätte sich um den Segen Gottes gebracht. Sicher hätte er seinen Reichtum bewahren können, sein Leben in aller Zufriedenheit oder zur Zufriedenheit aller oder auch zur eigenen leben können. Aber er hätte sich um den Segen gebracht, der viel weiter reicht, als Abraham denken kann. Durch seinen Gehorsam hat Gott ein großes Volk entstehen lassen, kaum zu glauben. Durch ihn wurden dieses Volk und viele Völker tatsächlich gesegnet. Und dieser Segen reicht bis heute, denn Jesus ist aus diesem Volk hervorgegangen. Er ist ein Sohn Abrahams, durch den wir heute hier Segen empfangen. Bis heute reicht dieser Segen. Gott hätte dazu den Abraham nicht gebraucht, aber er konnte ihn gebrauchen, weil Abraham gehorsam war, weil er auf Gott hören konnte und wollte, Gott vertraut hat und in diesem Vertrauen losgegangen ist, in blindem Vertrauen, in eine unplanbare Zukunft, auf volles Risiko, auf Gottes Risiko. Das war deswegen nicht immer ein leichter Weg. Viele Fragen sind erst auf dem Vertrauensweg entstanden, auf diesem Segensweg. Umwege, Irritationen und Sackgassen gab es auch. Aber auch über all dem stand Gottes Segen und Gottes gute Führung. Wenn wir auf Gott hören, unsere Berufung annehmen und im Vertrauen Schritte wagen, dann dürfen wir auf seinen Segen zählen. Volle Kanne. Und dieser Segen, der reicht viel weiter, als wir uns das vorstellen können. Solches Vertrauen und solchen Gehorsam und solchen Segen Gottes, den wünsche ich euch. Jeden von euch, aber auch uns als Gemeinde. Denn diese Herausforderung und die Fragen nach der Berufung gelten auch uns als Gemeinde. Amen.